Radio Prag, Nachrichten.
Tschechien und Österreich müssten gegenseitig ihre unterschiedlichen Standpunkte in Frage der Atomenergie respektieren, sagte der tschechische Premier Petr Nečas in Wien. Tschechien wird an Militäroperationen der NATO gegen Libyen nicht teilnehmen, wiederholte Verteidigungsminister Vondra vor tschechischen Abgeordneten. Behinderte protestierten in Prag und Brünn gegen Reform des Sozialsystems. Der tschechische Premierminister Petr Nečas weilte am Dienstag zu einem eintägigen Arbeitsbesuch in Österreich. Er traf unter anderem mit seinem österreichischen Amtskollegen Werner Faymann zusammen. Laut der tschechischen Nachrichtenagentur GTK betonte Faymann nach dem Treffen, Österreich habe nach dem Unglück im japanischen Atomkraftwerk Fukushima 1 eine größere Chance, seine ablehnende Stellung zur Atomenergie gegenüber Tschechien und anderen EU-Ländern durchzusetzen. Wie Nečas in Wien wiederholte, stelle die Sicherheit der tschechischen Atomreaktoren eine Priorität seiner Regierung dar. Tschechien und Österreich müssten ihm zufolge gegenseitig ihre unterschiedlichen Standpunkte in dieser Frage respektieren. Die Tschechische Republik tue dies und erwarte, dass auch ihre Meinung in gleichem Maße respektiert werde. Nečas unterstrich, dass die tschechische Wirtschaft auf die Entwicklung der Kernkraft nicht verzichten könne. Ein weiteres Thema, das bei den Gesprächen in Wien behandelt wurde, war die Öffnung des österreichischen Arbeitsmarktes für Tschechen ab Mai dieses Jahres. Der tschechische Verteidigungsminister Alexander Vondra hat am Dienstag im Abgeordnetenhaus den Standpunkt wiederholt, die Tschechische Republik werde an Militäroperationen der NATO gegen Libyen erstmal nicht teilnehmen. Vondra begrüßte aber die Tatsache, dass die Operation unter NATO-Aufsicht gestellt werden soll, da sie damit ein eindeutiges Kommando erhalte. Im ähnlichen Sinne hat sich auch Außenminister Karel Schwarzenberg geäußert. Sie informierten die tschechischen Abgeordneten über die aktuelle Lage um Libyen. Die Parlamentsdebatte wurde von den Sozialdemokraten initiiert. Mindestens 1.000 zum Großteil behinderte Menschen haben am Dienstag vor dem Ministerium für Arbeit und Soziales in Prag gegen die geplanten Sozialreformen der tschechischen Regierung protestiert. Laut dem Nationalrat körperlich Behinderten würde die Reform katastrophale Auswirkungen für Behinderte haben. Ihr Ziel sei nicht, die Stellung von Behinderten zu verbessern, sondern Ersparnisse zu erreichen. Im Ministerium wehrt man sich dagegen mit der Behauptung, die Maßnahmen sollen die Hilfe für die Behinderten wirksamer und das System einfacher machen. Eine ähnliche Protestkundgebung wie in Prag fand auch in Brünn statt. Auch bei den Parteien der Regierungskoalition sind Vorbehalte gegen die Regelungen für körperlich Behinderte in den geplanten Sozialreformen des Kabinetts laut geworden. Am Dienstag nannte die Demokratische Bürgerpartei ODS unter anderem die Kriterien für die Beurteilung des Behinderungsgrades als zu allgemein. Die Opposition aus Sozialdemokraten und Kommunisten hat sich bereits gegen die Reform gewandt. Arbeitsminister Jaromír Drábek erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur GTK am Dienstag, er plane einen Teil der Sozialreform zu verschieben. Konkret geht es um die Pflicht, Subventionen für Dienstleistungen im Sozialbereich zu gewähren, die dem Reformplan zufolge vom Staat auf Landkreise übertragen werden sollte, sagte Drábek. Der tschechische Präsident Václav Klaus wird die Gesetzesnovelle über die tschechische Nationalbank nicht durch sein Veto blockieren, aber auch nicht unterzeichnen. Die Novelle regelt die Tätigkeit der tschechischen Zentralbank als Bestandteil eines neu entstandenen europäischen Systems der Aufsicht über den Finanzmarkt. Wie der Präsidentensprecher Radim Ochwart am Dienstag äußerte, handle es sich um einen weiteren Schritt zur systematischen Beschränkung der Souveränität tschechischer Verfassungsinstitutionen. Der Präsident weise da auf diesen Trend langfristig hin. Er sei dessen Kritiker und appelliere oft an tschechische Gesetzgeber, ähnliche Auswirkungen bei der Übernahme der EU-Legislative gründlicher zu bedenken, führte Ochwart an. Finanzminister Miroslav Kalousek hatte bereits bei der Behandlung der Vorlage im Abgeordnetenhaus unterstrichen, es gehe ausschließlich um die Stärkung der Informationspflicht und Koordinierung und nicht um eine Verlagerung der Kompetenzen. Das Wetter. Am Mittwoch ist es in Tschechien wolkenlos bis heiter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 12 bis 15 Grad Celsius, in Lagen über 1000 Meter bei 5 Grad Celsius. Das waren die Nachrichten mit Markéta Kachlíková.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lothar Martin. In unserem heutigen Programm kommen auch wieder Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Wort, denn in unserem Hörerforum nehmen wir uns ein weiteres Mal gebührend Zeit für Ihre Post. Zu Beginn der Sendung aber hören Sie wie gewohnt das Tagesecho und zwar mit diesen Themen. Peter Nečas zu Gast in Wien. Am Dienstag war der tschechische Premierminister zu seinem Antrittsbesuch in Österreich. Zu Themen und Aussagen hat Radio Prag mit einem Rundfunkkorrespondenten gesprochen. Und kleine Geschichte Prags. Radio Prag hat mit dem Autor des gleichnamigen Buches, dem Historiker Tobias Weger, gesprochen. Das und anderes mehr hören Sie jetzt gleich im Tagesecho. Viel Spaß beim Zuhören. Der tschechische Premier Nečas ist schon ein Dreivierteljahr im Amt und erst jetzt macht er seinen Antrittsbesuch im Nachbarland Österreich. Bereits seit Jahren ist die Atomkraft wegen des Ausbaus des tschechischen AKW Temelin ein bilaterales Dauerthema. Jetzt, während der Fukushima-Katastrophe, steht es in Österreich, wo es schon in den 1970er Jahren einen Volksentscheid gegen die Atomkraft gab, ganz oben auf der Tagesordnung. Christian Rühmkopf befragte den Korrespondenten des tschechischen Rundfunks in Wien, Wojtěch Berger, zum Antrittsbesuch von Premier Nečas in unruhigen Zeiten.
Wojtěch Berger, Premier Nečas hat bereits ein Treffen mit Bundespräsident Heinz Fischer hinter sich. Wesentlich verzwickter, komplizierter und vor allem unangenehmer dürfte aber das unmittelbar bevorstehende Treffen mit dem sozialdemokratischen Bundeskanzler Werner Faymann sein. Dessen Regierung hat nämlich heute, am Dienstag, einen Anti-Atom-Aktionsplan beschlossen. Und Faymann kommt dazu noch just aus dem Nationalrat, wo eine Sondersitzung zur Atomkraft stattfand. Man wolle mit den Lügen der Atomlobby aufräumen, gegen den Ausbau des tschechischen AKW Temelin behalte man sich alle rechtlichen Schritte vor. Regierung und Opposition, so sieht es aus, machen einen Schulterschluss. Ein steifer Wind, der da dem tschechischen Premier beim Antrittsbesuch entgegenweht. Wojtěch, wie hat sich Premier Nečas darauf vorbereitet?
Ja, du hast das schon angesprochen. Man muss in Kauf nehmen, dass Peter Nečas nach Wien gerade in der Zeit kommt, wenn die Debatte über Atomkraft in Österreich wieder ziemlich heiß ist. Und zwar gerade heute, wie du schon gesagt hast, findet eine Sondersitzung des österreichischen Parlaments statt. Aufgerufen wurde diese Sitzung von der Opposition und es geht dort wirklich um ein einziges Thema, und zwar Atomkraft. Der Bundeskanzler Werner Faymann hat sich vor ein paar Tagen in dem Sinne geäußert, dass Atomkraft eigentlich ein Irrweg ist, den man verlassen muss. Also nicht nur die Aktivisten, sondern auch die österreichischen Politiker benutzen wieder einmal starke Wörter in Richtung Atomkraftwerke in Tschechien oder in der Slowakei. Die tschechische Regierung, zu deiner Frage, hält fest auf ihren Argumenten. Also das heißt, zum Beispiel Peter Nečas hat mir heute gesagt, dass zum Beispiel Dukovany unter 13% der sichersten Atommeilen der Welt gehören. Und eine Abschaltung der Atomkraftwerke in Tschechien kommt im Moment für Tschechien nicht in Frage. Also das ist sozusagen die Munition, mit der Peter Nečas nach Wien gekommen ist.
Das Ganze riecht also schon nicht nur nach Sonnenschein, sondern nach Konflikt. Wird dieser Tag, also ein Antrittsbesuch von Premier Nečas unter diesen Bedingungen, die tschechisch-österreichischen Beziehungen langfristig belasten?
Naja, es kann vielleicht vom Außen so aussehen, als ob Atomkraft das wichtigste Thema für Österreich wäre. Zumindest meiner Meinung nach ist das nicht so ganz, weil zum Beispiel die Eröffnung des Arbeitsmarktes viel mehr wichtiger ist, denn das ist ja die Sache, die die österreichische Wirtschaft bewegt und die österreichische Wirtschaft ankurbeln kann. Und es ist ja ein Fakt, dass die gesetzlichen Vorbereitungen für die Eröffnung des Arbeitsmarktes schon seit Monaten laufen, was ja bei dem Atomkraft nicht der Fall ist. Und das ist ein ausschließlich politisches Thema, an dem man nur politische Punkte gewinnen kann. Und nach Ereignissen in Japan sind die Befürchtungen der Österreicher von dem Atom natürlich wieder einmal sehr viel gestiegen. Und dem ist der Bundeskanzler Faymann ganz klar bewusst. Und er wird jetzt in dem Sinne handeln, dass er die österreichische Öffentlichkeit befriedigt. Und wieder zu deiner Frage, was das alles mit tschechisch-österreichischen Beziehungen macht, das werden wir natürlich erst nach Ende der heutigen Verhandlungen in Wien sehen. Ich glaube, es ist natürlich keine sehbare Revolution zu erwarten, aber einige sehr unharmonische Töne sind hinter den geschlossenen Türen sicherlich zu erwarten.
Du hast die Arbeitnehmerfreizügigkeit angesprochen, die ab dem 1. Mai in Kraft tritt. Ganz kurz noch, sind bei diesem Thema noch Probleme zwischen beiden Gesprächspartnern zu erwarten?
Naja, die österreichische Regierung rechnet damit, dass die Eröffnung des Arbeitsmarkts 20 bis 25.000 neue Arbeitskräfte nach Österreich anlockt. Premier Nečas hat jedoch den Bundespräsidenten Heinz Fischer gesichert, dass es keinen großen Ansturm jenseits Tschechien gibt, denn diejenigen, die nach Österreich kommen wollten, um hier zu arbeiten, die haben das schon längst gemacht und dass der 1. Mai keine Änderung in diesem Sinne bringt. Also das ist also die tschechische Position. Österreich bereitet sich trotzdem stark auf die neuen Verhältnisse ab Mai und es wird natürlich auch ein sogenanntes Anti-Dumping-Lohn-Gesetz im österreichischen Parlament diskutiert. Der sollte sichern, dass kein Ausländer für einen niedrigeren Lohn arbeiten wird als ein Österreicher in der gleichen Position. Und dadurch werden die einheimischen Angestellte nicht benachteiligt. Es ist also zu erwarten, dass Peter Nečas auch ein paar Fragen zu diesem Thema von dem Bundeskanzler Faymann bekommt.
Wojciech Berger, Korrespondent des tschechischen Rundfunks aus Wien direkt. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Wiederhören.
Von der österreichischen Hauptstadt Wien gehen wir jetzt aber wieder zurück nach Prag. Prag hat viele Namen. Goldene Stadt, Stadt der 100 Türme oder auch einfach Moldau-Metropole. In den Namen spiegelt sich zum Teil auch die reiche Geschichte der Stadt, auf deren Spuren sich im vergangenen Jahr über 600.000 Deutsche begeben haben. So hoch lag nämlich die Besucherzahl aus der Bundesrepublik. In der Regel sind die Touristen ausgerüstet mit einem der vielen Prag-Reiseführer. Der Historiker Tobias Weger vom Bundesinstitut für Kultur und Geschichte im östlichen Europa in Oldenburg gibt Ihnen nun noch etwas weiteres an die Hand. Eine kleine Geschichte Prags. Till Janzer hat mit dem Historiker über das Buch gesprochen.
Herr Weger, Sie haben eine kleine Geschichte Prags verfasst. Sie wendet sich eher an das interessierte, breitere Publikum. Warum braucht es das? Praktisch jeder Reiseführer zu Prag hat ja auch irgendwie einen umfangreichen historischen Teil.
Das ist durchaus richtig. In vielen Reiseführern sind solche historischen Einführungen enthalten. Allerdings ist es eben doch meistens so, dass es dort um rein tabellarische Darstellungen geht oder um sehr kurze Abhandlungen, wo dann so auf 5-6 Seiten die ganze Geschichte Prags in ihren Jahrhunderten abgehandelt wird. Und das erschien uns einfach als zu wenig ausführlich, um wirklich Kulturinteressierten alle Phänomene der Stadt Prag erklären zu können. Gut, das wird auch diese kleine Geschichte nicht leisten können, aber sie ist eben darauf ausgerichtet, interessierten Reisenden etwas mehr Informationen zur Hand zu geben. Und sie hat deswegen eben auch dieses kleine Format, um sie bequem in einer Sakkotasche oder in einer Handtasche mitnehmen zu können.
Was ist denn Ihrer Meinung nach so das Spannendste an der Geschichte Prags? Warum sollte man sich damit beschäftigen?
Ja, das Erstaunliche für jeden Besucher der Stadt Prag, der vielleicht das erste Mal dorthin kommt, ist ja diese unglaubliche Kontinuität der Geschichte, die man sonst in kaum einer anderen europäischen Großstadt antrifft. Ich meine also dieses Nebeneinander von Bauwerken aus unterschiedlichsten Jahrhunderten und dann natürlich auch die Art und Weise, wie mit diesem reichen kulturellen Erbe umgegangen wird. Das heißt auch, wie diese Geschichte im Grunde bis in den Alltag der heutigen Prager hinein gelebt wird. Das ist, glaube ich, schon etwas Besonderes, wo sich Prag auch von vielen Städten unterscheidet, die natürlich zum Teil auch durch den letzten Krieg sehr stark zerstört wurden. Da ist ja Prag relativ glimpflich davon weggekommen. Insofern hat man eben hier die Möglichkeit, wirklich ein aufgeschlagenes Geschichtsbuch der letzten 1000 Jahre europäischer Geschichte erleben zu können.
Sie sind Historiker und von daher ja eigentlich gewöhnt, mit Originaldokumenten umzugehen oder wissenschaftliche Literatur zu sichten. Wie hat sich die Arbeit an Ihrer kleinen Geschichte Prags davon unterschieden und welches waren in diesem Fall Ihre Quellen?
Ich habe natürlich trotzdem auch Quellen zur Rate gezogen, habe aber auch natürlich die reiche Literatur versucht zu sichten, natürlich nicht im ganzen Umfang, das war nicht möglich in dieser kurzen Zeit. Und die Herausforderung war dann eigentlich eher für mich als Historiker sozusagen die Darstellung, einmal einen Text zu schreiben, der nicht mit Fußnoten gesättigt ist, der sich etwas verabschiedet von der üblichen Diktion wissenschaftlicher Ausdrücke und eben versucht, diese schwierigen Zusammenhänge in einer Art und Weise darzustellen, dass sie eben auch für einen zwar historisch Interessierten, aber nicht unbedingt Historiker zugänglich sind.
Haben Sie etwas Neues entdeckt bei Ihren Recherchen oder etwas, was Ihnen bisher unbekannt war?
Auch für mich waren, obwohl ich mich seit Jahren eigentlich mit der böhmischen und auch speziell der Prager Geschichte befasse, waren durchaus einige Neuigkeiten dabei. Das Neue an dieser Geschichte ist eben, dass sie auch versucht, bis in die jüngste Gegenwart die Geschichte fortzuschreiben. Auch das unterscheidet sich eigentlich von den meisten Darstellungen in den Reiseführern. Ich habe eben versucht, auch diese Zeit des 20. Jahrhunderts mit ihren ganzen Umbrüchen als Teil der normalen Stadtgeschichte darzustellen, mit allen Verwerfungen, weil das eigentlich erst ermöglicht, Verständnis zu finden für das, was dort in dieser Stadt passiert ist und was die Bürger dieser Stadt eigentlich im 20. Jahrhundert erleben mussten. Was für mich wirklich erstaunlich war, obwohl das keine große historische Neuigkeit ist, ist, wie kultiviert im Grunde diese Stadt Prag bereits im frühen Mittelalter war. Also bereits die erste Erwähnung aus dem 10. Jahrhundert spricht ja bereits von steinernen Häusern und man weiß aus der Zeit Karls des Vierten beispielsweise, dass Prag schon durchgehend gepflastert war, Abwässerungssysteme hatte und ähnliche Einrichtungen. Also das ist schon ein Grad der Zivilisation, der sonst in Mitteleuropa zu dieser Zeit noch relativ unüblich war.
Da spricht schon durchaus eine Begeisterung über Prag. Wie häufig sind Sie eigentlich selbst in der tschechischen Hauptstadt?
Ich war leider nie länger in Prag, dafür aber sehr häufig, eigentlich seit Anfang der 90er Jahre. Ich habe damals noch in München gelebt und von dort aus war ja Prag sehr leicht erreichbar. Ich habe dann sehr häufig auch verlängerte Wochenenden in Prag verbracht und dann aber auch immer mal wieder Aufenthalte in Archiven, Bibliotheken und habe eigentlich in dieser Zeit auch sehr viele Freunde und Bekannte in der Stadt gefunden, was dann auch nochmal ein zusätzlicher Reichtum ist, sozusagen die Stadt jetzt nicht nur als historische Kulisse zu erleben, sondern auch als Stadt, in die man gerne fährt, um lieb gewordene Menschen wieder zu treffen.
Herr Weger, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Sie hörten ein Gespräch, das Taljanza mit dem deutschen Historiker Tobias Wegner führte. Und Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Nun aber sind wir wieder bei dem Sendeplatz in unserer Dienstagssendung angelangt, in dem vor allem Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Wort kommen. 2 Wochen sind wieder rum und deshalb ist es Zeit für eine neue Ausgabe unseres bzw. Ihres Hörerforums. Im Blickpunkt des Forums steht diesmal besonders die Hörerfrage: Werden die QSL-Karten von Radio Prag in der Ära nach der Kurzwelle trotzdem noch verschickt? Eine Antwort auf diese Frage gibt Ihnen nun Marketa Kachlikova, die Sie bereits zusammen mit Martin Schimonek im Studio erwartet.
Hörerforum.
Willkommen beim Hörerforum, liebe Hörerinnen und Hörer. Zunächst möchten wir uns für Ihre Zuschriften, Reaktionen und Empfangsberichte bedanken, die wir in den vergangenen Wochen bekommen haben. Unser Dank geht unter anderem an
Erich Öffinger aus Lauenburg,
Hans Gottschan aus Cottbus,
Erhard Lauber aus Bad Berleburg-Gierkhausen,
Klaus Köhler aus Probstzeler und
Erich Krüpke aus Magdeburg.
Die Empfangsberichte und deren Bestätigung mit QSL-Karten sind auch Inhalt zahlreicher Fragen von Ihrer Seite. Hier einige der Hörerstimmen.
Sie bieten auf Ihren Webseiten unter anderem jedoch nach wie vor die Rubrik Empfangsberichte und QSL-Karten an, was natürlich im Sinne des Verbreitungsweges per Satellit und Web keinerlei Informationsgehalt mehr für Sie hat. Dennoch würde ich auf diesem Wege in Erfahrung bringen wollen, ob es eine Möglichkeit des Erwerbs der restlichen QSL-Karten der 2011-Serie gibt.
Schreibt Ronny Weiner aus Magdeburg. Ähnliche Gedanken macht sich auch Stefan Druschke aus Kerpen.
Beigefügt habe ich wieder einen Empfangsbericht über die Sendung in deutscher Sprache, die ich gerade eben via Homepage von Radio Prag gehört habe. Dies ist zugleich mein erster Empfangsbericht über eine Internetsendung. Ich habe keine Ahnung, ob solche Berichte von Radio Prag auch mit QSL-Karte bestätigt werden, weil empfangstechnisch eine gute Qualität ja ohnehin garantiert ist. Aber über eine Bestätigung mit Ihrer neuesten QSL-Karte würde ich mich sehr freuen.
Und Rolf Werner Kral aus Forst fragt:
Sicher hilft es Ihnen, wenn Sie diesen Empfangsbericht erhalten. Erfahren Sie doch so, ob Ihre Sendung noch gehört werden. Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie die Empfangsberichte auch weiterhin auswerten und mit einer QSL-Karte belohnen.
Ihre Fragen haben wir an den Chefredakteur von Radio Prag, Gerald Schubert, weitergeleitet. Also, gibt es immer noch QSL-Karten von Radio Prag?
Ja, natürlich, QSL-Karten gibt es noch. Wir beantworten nach wie vor die Empfangsberichte mit eben QSL-Karten. Und ich würde sagen, also die Zukunft der QSL-Karten, wie das in den nächsten Jahren aussieht, das hängt zum Teil natürlich auch davon ab, wie groß das Interesse seitens der Hörerinnen und Hörer ist. Wenn wir viele Empfangsberichte bekommen und unsere Hörer QSL-Karten wollen, dann würde ich mal sagen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir das auch in den nächsten Jahren haben werden. Aber wir haben uns ehrlich gesagt noch nicht ganz entschlossen. Für das Jahr 2011 gibt es auf jeden Fall noch QSL-Karten. Und ich persönlich halte das eigentlich für eine schöne Idee. Man könnte sagen, warum QSL-Karten? Die QSL-Karten sind eindeutig an das Medium Kurzwelle geknüpft, historisch. Sobald die Kurzwelle wegfällt, und das ist ja bei uns eben leider der Fall, macht auch das keinen Sinn mehr. Aber wir wissen ja, dass manche Dinge in der Technikgeschichte ihr ursprüngliches Medium überleben und andere wieder nicht. Also ganz interessant, nehmen Sie zum Beispiel das Telefon. Ich bin noch aufgewachsen mit einem Telefon, wo es noch Wählscheiben gab, wo man den Finger hineinstrecken musste und eine Kreisbewegung vollführen musste. Wenn Sie das heute Kindern oder Jugendlichen zeigen, die wissen gar nicht, was sie damit tun sollen. Das ist ausgestorben. Umgekehrt, aber der Klingelton, das Schrillen des alten Telefons, das gibt es immer noch auch in den neuen Mobiltelefonen, und Sie hören heute sehr häufig in öffentlichen Verkehrsmitteln, wo irgendwo ein altes Telefon klingelt. Die Leute mögen das. Ich mag es auch. Ich bin ein Freund von QSL-Karten, und unter anderem wird es auch vom Interesse der Hörer abhängen, wie es in den nächsten Jahren damit aussieht.
Seinen Bemerkungen zu einigen Änderungen in unserer Programmstruktur, die im Rahmen der Sparmaßnahmen vorgenommen wurden, wendet sich unser Hörer Lutz Winkler aus Schmitten an uns. Unlogisch findet er, dass die Nachrichten von Radio Prag am Wochenende nicht gesendet, sondern nur schriftlich veröffentlicht werden. Der Chefredakteur Gerald Schubert meint dazu:
Die Tatsache, dass wir am Samstag und am Sonntag keine Nachrichten mehr sprechen im Studio, das liegt auch daran, dass wir Personal abbauen mussten, und die Internetnachrichten, die können, jeder, der im Internet unterwegs ist, weiß, dass das Internet unabhängig von Zeit und Ort ist. Man kann überall sitzen und die Nachrichtenagenturen anzapfen, auf die Datenbanken der Nachrichtenagenturen gehen, von dort aus zu sehen, was es Neues gibt, die Nachrichten für unsere Hörer und Leser zusammenzufassen, natürlich in der entsprechenden Sprache dann zu präsentieren. All das ist etwas, was man sehr flexibel heute machen kann. Wenn Sie Nachrichten wirklich senden wollen als Audio, dann muss man hierher kommen ins Funkhaus, man muss ins Studio gehen, man braucht dazu Studiozeiten, man braucht nicht nur den Redakteur oder die Redakteurin, die das macht, sondern man braucht auch Studiotechniker, die dann für den letztlichen Sendebetrieb verantwortlich sind, dafür immer die aktuellen Nachrichten einzufügen in die Sendung. Das sind einfach hohe Personalkosten, und das hat eindeutig mit den Einsparungsmaßnahmen zu tun. Da haben wir gesagt, da wollen wir lieber während der Woche mehr Redakteure hier haben und gute inhaltliche Programme machen und am Wochenende uns auf schriftliche Nachrichten konzentrieren. Also ich glaube auch das, ich weiß, dass das vielen fehlt oder manchen fehlt, aber ich glaube auch das ist eine letztlich noch ziemlich elegante und gute Lösung, die wir gefunden haben, um mit den Einsparungsmaßnahmen irgendwie zurechtzukommen.
Soweit Gerald Schubert. Danke, Herr Lutz, für Ihre Anmerkungen. Auf Ihre kritische Äußerung in Bezug auf unsere Musiksendung am Sonntag werden wir in der nächsten Ausgabe des Hörerforums reagieren. Außerdem werden wir in 2 Wochen den tschechischen Schriftsteller Eduard Bass kurz vorstellen, und zwar auf Wunsch unseres Hörers Klaus Köhler. Bis dahin verabschieden wir uns. Wir bitten Sie aber, auch weiterhin Briefe, Empfangsberichte, Kommentare und Fragen an uns zu schicken. Und zwar per Post an Radio Prag, deutschsprachige Redaktion, Vinohradská 12, Postleitzahl 120-99, Praha 2, Tschechische Republik. Oder per E-Mail an deutsch@radio.cz. Auf Wiederhören.
Unsere Hörerpostmappe ist nun wieder für 2 Wochen geschlossen, doch wir hoffen, dass wir die ein oder andere Frage für Sie beantworten und Sie ein wenig zufriedenstellen konnten. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Im Namen der gesamten Redaktion bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.